Ein Hallo und Grüß Gott in der Sendung Höre Israel am Freitagnachmittag. Ich bin Claudia Silberhorn und als Referenten für diese Stunde, der uns mit den biblischen Texten, das heißt den zwei Lesungen und dem Evangeliumstext auf den kommenden zweiten Fastensonntag vorbereitet, begrüße ich jetzt aus der Schweiz, aus Erstfeld, Pfarrer Viktor Hürlimann. Grüß Gott.
Grüß Gott allerseits.
Ich darf Sie auch noch aufmerksam machen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch die Möglichkeit haben, dann auch bei dieser Sendung sich zu beteiligen unter der 089 517 008 008. Dürfen Sie dann mitmachen. Wir freuen uns dann über Ihre Gedanken, über Ihre Anmerkungen. Ich gebe die Hörertelefonnummer aber auch nachher nochmal im Laufe der Sendung bekannt. Ja, beginnen möchte ich jetzt als Einstieg kurz mit ein paar Zeilen aus der Botschaft zur österlichen Bußzeit 2015, was Papst Franziskus an uns, an jeden von uns sagt. Ich zitiere: Die österliche Bußzeit ist eine Zeit der Erneuerung für die Kirche, für die Gemeinschaften, wie für die einzelnen Gläubigen. Vor allem aber ist sie eine Zeit der Gnade. Gott verlangt nichts von uns, das er uns nicht schon vorher geschenkt hätte. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er ist uns gegenüber nicht gleichgültig. Jeder von uns liegt ihm am Herzen, er kennt uns beim Namen, sorgt sich um uns und sucht uns, wenn wir uns von ihm entfernen. Jedem Einzelnen von uns gilt sein Interesse, seine Liebe hindert ihn gleichgültig gegenüber dem zu sein, was uns geschieht. Um unsere Gleichgültigkeit und unseren Allmachtswahn zu überwinden, möchte ich alle darum bitten, diese österliche Bußzeit als einen Weg der Herzensbildung zu gehen. Ein barmherziges Herz zu haben bedeutet nicht, ein kraftloses Herz zu haben. Wer barmherzig sein will, der braucht ein starkes, ein festes Herz, das für den Versucher verschlossen, für Gott aber offen ist. Ein Herz, das sich vom Heiligen Geist durchdringen und auf die Wege der Liebe führen lässt, die zu den Brüdern und Schwestern führen. Im Grunde ein armes Herz, das um die eigene Armut weiß und sich für den anderen hingibt. Bevor wir jetzt das Wort Gottes lesen, machen wir uns im Gebet gemeinsam bewusst und bitten wir um das, was Papst Franziskus ausgedrückt hat. Ein Herz, das offen ist für Gott, ein Herz, das sich vom Heiligen Geist durchdringen und auf die Wege der Liebe führen lässt. Was unsere Welt in diesen Tagen so dringlich braucht, ist eine Erneuerung im Guten, und das beginnt bei uns, bei jedem Einzelnen. Er kennt uns beim Namen und liebt uns, sorgt sich um uns und sucht uns. Bitte nun, Pfarrer Hürlimann, sprechen Sie mit uns ein Einführungsgebet.
Ja, was immer am zweiten Fastensonntag das Evangelium ist von der Verklärung des Herrn, nehme ich auch gleich den Hymnus von Verklärung des Herrn, den Hymnus der Lesehore. Der ist zwar nicht gerade an den Heiligen Geist gerichtet, aber ihn brauchen wir auch immer, um das Heilige Wort zu verstehen, aber implizit ist auch er natürlich hier angesprochen. Während du betest, Herr, strahlt dein Gewand wie von Sonne und Schnee. Lass uns drei Hütten bauen, Herr, bauen am Rand unserer Tage voll Weh. Wenn wir ermatten, Herr, hol uns herein in den Schatten voll Licht. Lass uns dich schauen, Herr Jesus, allein von Gesicht zu Gesicht. So wirst du kommen, Herr, schon bricht aus dir dein urewiger Glanz. Komm du am Ende, Herr, glühen auch wir mit den Sonnen im Tanz.
Dann beginnen wir jetzt mit der ersten Lesung. Sie dürfen aufschlagen zu Hause, wenn Sie die Bibel zur Hand haben. Das Buch Genesis, Kapitel 22, ab dem Vers 1. In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham den Altar und schichtete das Holz auf. Schon streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Jener sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Als Abraham aufschaute, sah er: Ein Widder hatte sich hinter ihm mit den Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich habe bei mir geschworen, Spruch des Herrn, weil du das getan hast und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen sollen das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen sollen sich mit deinem Namen, mit deinen Nachkommen, alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist eine deftige und spannungsreiche Geschichte, die wir da gehört haben, aber immerhin mit einem Hollywood-mäßigen Happy End. Tatsächlich handelt es sich um ein Ereignis, das wie aus zwei Polen besteht. Auf der einen Seite die unglaubliche Forderung Gottes an Abraham, seinen einzigen Sohn Gott ihm eben zu opfern, und auf der anderen Seite der Befreiungsschlag, das heißt der Ruf des Engels: Abraham, Abraham, und das Auftauchen des Witters und die anschließende Verheißung Gottes: Segnen sollen sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. Auf das Hollywood-mäßige Happy End werden wir bei der Betrachtung des Evangeliums von der Verklärung des Herrn auf dem Berg eingehen. Jetzt aber wollen wir den Anfang ins Auge fassen. Der ist, wie bereits erwähnt, recht heftig. Stellen wir uns vor, da bekommt der alte Abraham zusammen mit seiner ebenfalls schon hochbetagten Frau noch ein Kind, den Isaak. Dieser Isaak ist nicht nur deshalb für Abraham etwas Besonderes, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hat. Er ist nicht nur etwas Besonderes, weil er nicht nur der einzig geborene Sohn seiner Frau ist. Nein, es ist der Sohn der Verheißung. Wir erinnern uns, von seiner Sklavin Hagar hat Abraham ja auch noch einen Sohn bekommen, den Ismael. Aber Isaak, das ist der Sohn, den Gott wirklich verheißen hat. Isaak ist der Knabe, in dem sich die Verheißung Gottes an Abraham erfüllt haben und mit dem diese Verheißung weitergehen soll. Wie sollen die Nachkommen Abrahams zahlreich werden wie der Sand am Meer und wie Sterne am Himmel, wenn er diesen seinen Spross opfern soll? Vielleicht haben wir die Vorstellung, dass halt in früheren Zeiten, wir gehen ja hier einige tausend Jahre zurück, die Leute ein dumpferes Gefühlsleben hatten als wir. Das heißt, die nahmen die Dinge nicht so tragisch wie wir, heutige Menschen, die waren halt abgehärtet. Sicher, ich denke, die Leute waren früher ein Stück weit anders. Aber ein Blick in das Buch der Psalmen, das ja auch schon ziemlich alt ist, zeigt, das waren auch damals Menschen, die empfinden konnten und die empfinden wollten und empfinden mussten. Das waren Menschen wie wir, mit Fleisch und Blut, mit Herz und Sinn. Ja, wie muss das Herz von Abraham hin und her gerissen worden sein, als das Wort Gottes an ihn erging? Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Haus Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Ja, Gott verlangt da schon ein großes Opfer. Dieses Opfer kommt heute in einer anderen Gestalt auch auf uns. Gott verlangt sicher von niemandem, die eigenen Kinder zu opfern. Mit Recht werden wir uns dabei Gott entgegenstellen, beziehungsweise einer Stimme, die vorgibt, von Gott zu stammen, werden wir sagen, nein, das darfst du nicht und das tust du auch nicht. Aber Gott verlangt dann und wann, dass wir unsere eigenen Ideen opfern, Liebgewonnenes aufgeben. Gerade durch Alter und Krankheit verändern sich die Lebensumstände dermaßen, dass es für ganz viele heißt, die eigene Wohnung, das eigene Haus, das, was einem eben lieb ist, aufzugeben. Viele müssen auch liebgewordene Beschäftigungen aufgeben. Andere verlieren ihre Arbeit. Unter Umständen zerbricht die eigene Familie, entsteht Streit in der Pfarrei, in einem Verein. Und natürlich immer wieder das mehr oder weniger große Problem der Loslösung der Eltern gegenüber ihren Kindern und umgekehrt. Menschen, die man verliert durch den Tod. Immer wieder sind es kleinere oder größere Opfer, die Gott von uns verlangt. Oder soll ich einfach zuerst einmal ganz neutral sagen, die das Leben von uns verlangt. Jedenfalls, es gibt viele Situationen, die uns an die Situation Abrahams erinnern. Auch wenn hier und da die ganz große Dramatik fehlt. Wenn hier und da jemand von einem riesengroßen Opfer erzählt, also gesagt, es sei ein riesengroßes Opfer, und wenn man hinschaut, muss man sagen, gut, also das ist jetzt nicht so gewaltig, aber für den Einzelnen halt vielleicht doch. Dass wir uns dabei dann halt auch fragen, ja, ist es jetzt Gott, der von mir dieses Opfer verlangt, ist logisch. Eine letztgültige Antwort werden wir dabei wohl erst in der Ewigkeit erhalten. Denn vergessen wir nicht, Papst Franziskus hat es bereits in einer seiner ersten Rede uns wieder in Erinnerung gerufen. Es gibt den Bösen. Es gibt den, der uns versuchen will. Und er wirkt. Natürlich hat er nicht die Kraft Gottes, das ist klar, aber er versucht uns. Ganz sicher ist, wir wissen, wie wir uns als Kinder Gottes des Vaters zu verhalten haben. Wir werden uns zuerst einmal fragen, was will Gott von mir in dieser Situation? Also nicht unbedingt, woher kommt jetzt das? Ist das Schicksal? Ist es der Teufel? Ist es Gott? Sondern dass wir uns wirklich fragen, was will Gott von mir in dieser Situation? Wie weit soll und darf ich gegen die Situation ankämpfen? Und dann die Fügung nicht aus gebrochenen Existenzen, sondern wie Abraham, sodass wir liebgewordene Ideen sein lassen und im großen Vertrauen auf die göttliche Vorsehung weitergehen. Ohne die Hoffnung fahren zu lassen, dass sich in unserer Nähe doch noch ein Witter in einem Dorngestrüpp verfangen hat. Übrigens sehen wir dieses Muster im Leben ganz, ganz vieler Heiliger. Es lohnt sich einmal, die heiligen Biografien aufgrund dieses Aspektes durchzulesen. Einmal zu schauen, wie haben diese Menschen mit den Wechselfällen, sagen wir jetzt einmal doch, des Schicksals, wie haben die das gelebt, erlebt und durchgestanden? Ich denke hier insbesondere an das Leben der Heiligen Mutter Gottes. Ihre Pläne wurden mehrfach von Gott umgestoßen. Nicht zuletzt durch ihren göttlichen Sohn selber, der anstatt brav zu Hause zu bleiben und für den Lebensunterhalt von ihm und der Mama zu sorgen, zieht er aus, fängt an zu predigen, macht das ganz gut, aber schlussendlich predigt er dann halt doch so, dass er am Kreuz endet. Natürlich auch nicht einfach endet, sondern dann von den Toten aufersteht und heim zum Vater fährt. Während Maria, seine Mutter, die kleine Familie von Nazareth, mit der Kirche tauschen muss oder darf, je nachdem. Analog dazu das Leben des heiligen Josef, den wir ja in knapp 3 Wochen feiern. Wir feiern ihn nicht einfach, weil er zur heiligen Familie gehört hat, so eine Art Berührungsreliquie, sondern weil er analog zu seiner Gattin und Braut Maria x-mal die Pläne umgestoßen bekam. Und wir wissen, dass er trotz allem treu blieb in allen Schwierigkeiten. Abraham wird der Vater aller Glaubenden genannt. Nicht, weil er das Glaubensbekenntnis auswendig konnte, sondern weil er aus dem Glauben gelebt hat. Und so stellt diese Lesung an uns eine Frage, nämlich, wie hast du es mit dem Vertrauen? Wie sehr lebe ich aus dem Glauben? Wie sehr ist mein Leben von einem Gottvertrauen beseelt, das mir niemand und wirklich niemand und keine Situation nehmen kann? Wir können ja, während etwas Musik läuft, über diese Frage ein bisschen nachdenken.
Radio Horeb, die Sendung Höre Israel. Wir bereiten Sie vor auf den 2. Fastensonntag mit den biblischen Texten. Und als Referenten haben wir eingeladen Pfarrer Viktor Hörlimann aus Erstfeld in der Schweiz. Wir kommen jetzt zur 2. Lesung. Diese ist entnommen aus dem Römerbrief. Sie dürfen sich diese Stelle gerne in Ihrer eigenen Bibel jetzt aufschlagen. Das 8. Kapitel im Römerbrief ab dem Vers 31. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein.
In dieser Lesung macht uns der heilige Apostel Paulus Mut. Erinnert uns daran, dass Gott bereits seinen eigenen Sohn hingegeben hat und somit ein für alle Mal festgelegt hat: Liebe Menschen, ich stehe zu euch. Ihr seid mir sehr, sehr viel wert. Was immer auch kommen mag, meine Zusage, zu euch zu stehen, die ziehe ich nicht mehr zurück. Ob es uns bewusst ist, dass diese Zusage nicht einfach so selbstverständlich ist? Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir auf Gott vertrauen dürfen, dass wir auf ihn bauen dürfen, dass er immer da ist, dass er zu uns steht. Wir haben den Namen Jahwe, Gott, oder Ich bin, der Ich bin da für euch, sehr verinnerlicht. Das ist im Grunde genommen gut so. Doch so selbstverständlich sollten wir das nicht nehmen. Das heißt, dass wir dann nicht mehr dankbar sind für diese Tatsache. Denn Gott könnte auch anders, wie er aus freien Stücken die Welt erschaffen hat, so erhält er sie auch in Freiheit. Er wird von niemandem gezwungen, uns Menschen zu lieben. Geschehe es in Unfreiheit, würde er uns aus Zwang lieben, dann wäre es nicht mehr Liebe. Aber wenn es jetzt so ist, dann haben wir noch viel mehr Grund als Abraham, den Weg des Glaubens und des Vertrauens zu gehen. Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Ja, natürlich gibt es die, die gegen uns sind. Gerade in den letzten paar Monaten ist es uns allen bewusst geworden, als Christ bist du nicht einfach überall herzlich willkommen. Es gibt die Anfeindungen, die offenen und die mehr versteckten. Die gewalttätigen, also physikalische Gewalt und auch die verbale Gewalt. gegen Christen. Aber die Leute, die uns anfeinden, haben im Vergleich zu Gott eigentlich keinen großen Einfluss. Sie haben schon Einfluss. Sie können uns das Leben hier nehmen, aber nicht die Seele rauben, nicht die Liebe rauben. Sie sind im Vergleich zu Gott nichts. Die zweite Lesung ist aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes entnommen. Und das scheint mir noch wichtig, denn der Inhalt dieses Kapitels ist das Leben im Geist. Haben wir uns bei der ersten Lesung dem Leben aus dem Glauben gewidmet, so weitet sich hier in einem gewissen Sinn der Blickpunkt. Leben aus dem Glauben ist ja, wie wir gesehen haben, manchmal schon sehr anspruchsvoll. Vor allem, wenn man es ernst nimmt. Dabei geht auch unter frommen Menschen manchmal vergessen, hey, du musst den Glauben und was daraus resultieren sollte, nicht einfach selber machen. Es ist nicht einfach deine Leistung, wenn du glauben kannst, wenn du aus dem Glauben handelst, wenn du ein authentischer Christ bist. Da hat immer der Heilige Geist seine Finger gewaltig im Spiel. Und das ist dann wieder enorm tröstlich. Denn wenn es auch nicht heißt, dass wir uns nicht in die gewaltig in die Riemen legen sollen, so heißt es dann doch, wir sind nun wirklich nicht allein. Der Heilige Geist ist auch noch da. So lädt uns diese Lesung ein, über die große Liebe zu uns Menschen nachzudenken und unser Leben einmal mehr durchzugehen, auf der Suche nach dem Wirken des Heiligen Geistes in unserem eigenen Leben. Wo wir zugeben müssen, Mann, da habe ich zwar gut gehandelt, da habe ich super gehandelt, aber eigentlich nicht aus eigener Kraft. Da war der Heilige Geist dabei. Gut, als Christen wissen wir, der Heilige Geist ist eigentlich immer dabei. Aber es ist schön, sich an solche Momente zu erinnern, wo es uns auch bewusst wurde. Oder wo es uns dann bewusst wird, wenn wir genauer darüber nachdenken. Ich bin sicher, alle von uns, jung und alt, werden positiv überrascht sein, wenn sie einmal wirklich ihr Leben so ganz schnell durchgehen, währenddem wir jetzt wieder ein Stück Musik hören dürfen.
Schön, dass Sie mit dabei sind in der Sendung Höre Israel. Wir betrachten gemeinsam die biblischen Texte vom zweiten Fastensonntag. Wir haben gerade die Ausführungen von unserem Referenten Pfarrer Hürlimann zur zweiten Lesung gehört aus dem Römerbrief. Und bevor wir jetzt zum Evangeliumstext vom kommenden Sonntag kommen, darf ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen. Sie können sich gerne jetzt schon mal die Hörertelefonnummer notieren, um hier in dieser Sendung mitzumachen. Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung. Das ist die 089 517 008 008. Außerhalb von Deutschland bitte 0049. Weiter geht es mit der 89 517 008 008. Ich stelle schon mal eine Frage in den Raum, aber hören Sie auch nochmal den Evangeliumstext. Vielleicht berührt Sie das ein oder andere aus dem Evangelium noch und Sie wollen sich aufgrund von diesem Text dann auch noch mit einbringen. Ja, vielleicht können Sie sich die Frage stellen, die Kraft des Heiligen Geistes, wie haben Sie diese in Ihrem Leben in schwierigen Situationen erlebt, als Sie vielleicht ja in Ihrem Christsein verurteilt, beurteilt wurden und wie sie trotzdem Zeugnis geben konnten, wo sie wussten, das bin nicht mehr ich, sondern das ist wirklich der Heilige Geist, der jetzt mir hier die Stärke in der Situation gibt. Wir gehen weiter zum Evangeliumstext vom zweiten Fastensonntag. Sie dürfen jetzt das Markus-Evangelium aufschlagen, Kapitel 9, ab dem Vers 2. aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie, und sie fragten einander, was das sei, von den Toten auferstehen.
Die Verklärung Jesu ist so etwas wie eine kleine Zusammenfassung unseres Glaubens. Denn hier werden Themen angesprochen wie etwa die Gottessohnschaft Jesu, seine Übereinstimmung mit den Großen des Alten Bundes, nämlich mit Mose und Elias, und gleichzeitig auch seine Überlegenheiten diesen zwei großen Zeugen gegenüber, seine Auferstehung und damit implizit auch seine Kreuzigung und nicht zuletzt und somit äußerst passend zu den vorangegangenen Lesungen des Sonntags die Hoffnung des Christen, die eben nicht darin besteht, den wunderschönen Augenblick mittels Bau von drei Hütten festzuhalten, sondern halt auch warten muss auf die letztendliche Erfüllung. Schlussendlich auch die Haltung des Christen Jesus gegenüber, die uns die Stimme aus der Wolke nahelegt: Auf ihn sollt ihr hören. Aber eins ums andere. Jesus nimmt, wie bei anderen Gelegenheiten, die drei Apostel Petrus, Johannes und Jakobus mit auf einen hohen Berg. Es wird nicht gesagt, um welchen Berg es sich hier handelt. Nur so in Klammern, in der Regel denkt die Christenheit an den Tabor, der sich in Galiläa befindet. Damit reiht sich diese Offenbarung des Wesens Jesu ein in die vielen Gottesbegegnungen aus dem Alten Bund, die ebenfalls auf einem Berg geschehen sind. Ich erinnere hier nur einmal an das eben gehörte Opfer Abrahams, an die Übergabe der 10 Gebote an Moses auf dem Berg Sinai und die wunderschöne und gleichzeitig seltsame Gottesbegegnung, die Elias auf dem Berg Horeb hatte, wo Gott nicht im Sturm, nicht im Feuer, nicht im Erdbeben erschien, sondern wie in einem leisen Säuseln. Jesus selber wird auf einem Berg sterben und von einem Berg aus wird er zum Vater heimkehren. Auf einem Berg hat er seine wichtigste Predigt gehalten und auf einem Berg hat er dem Versucher widerstanden. Entschuldigung. Und schlussendlich sieht Johannes das Lamm auf dem Berg Zion stehen und mit ihm die 144.000. Interessant ist ja, dass Jesus nicht mit allen Aposteln auf den hohen Berg steigt, sondern nur mit den drei, die er dann wieder mitnahm für das Gebet im Garten Gethsemane, dem Ölberg. So wurden diese drei bevorzugte Zeugen sowohl der Verklärung als auch der großen Not ihres Meisters. Und so sollen auch wir nie einfach nur Zeugen der Herrlichkeit sein, sondern auch der zutiefst menschlichen Seite unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Das heißt, wir müssen es vermeiden, die Not der Menschen um uns herum zu übersehen, beziehungsweise diese Not kleinzureden durch den Hinweis auf die kommende Herrlichkeit. Und gleichzeitig dürfen wir uns nicht von der großen physischen und auch seelischen Not der Menschen übermannen lassen. Wie sagte es Paulus, Übrigens gerade im 8. Kapitel des Römerbriefes: Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Kommen wir zu Mose und Elias. Mose, das wissen wir, ist nicht nur der Gottesmann, der dem Volk Israel die 10 Gebote übergeben hat. Er ist es auch, der das Volk aus Ägypten geführt hat in die Freiheit des Volkes Gottes. Schauen wir, bei Jesus ist es ähnlich. Beziehungsweise natürlich allsum ein großes Stück erhabener. Jesus ist nicht einfach der bessere Moralapostel. Natürlich verkündet auch Jesus seine Moral. Doch seine moralischen Grundsätze beschränken sich nicht einfach auf die Forderung, ein wenig nett und lieb miteinander zu sein. Seine Moral beschränkt sich auch nicht einfach darin, zu sagen, das und das ist richtig, das und das ist falsch, sondern in der Bergpredigt, da stehen zum Teil ganz harte Forderungen, aber in der Mitte stehen eben die Seligpreisungen. Selig, wenn sie euch verfolgen. Selig, die ein reines Herz haben. Also, wo man dann merkt, es ist nicht einfach so einfach, die Gebote zu halten. Man muss immer wieder nach dem Sinn forschen und nachgraben und eben viel mehr die Gebote, die Mose erhalten hat, halten, als es die Pharisäer getan haben. Also nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Aber Jesus ist noch viel mehr als Moses, der Befreier. Er befreit uns von der Schuld, von der Sünde und somit vom Schlimmsten, was dem Menschen passieren kann, nämlich von der Trennung, von der Quelle alles Guten, der Quelle der eigentlichen Liebe. Davon befreit uns der Herr. An Ostern werden wir es wieder hören: Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Denn Tod als Folge der Sünde gibt es zwar noch, aber er hat durch den Sieg Jesu Christi seinen Stachel endgültig verloren. Und auch der Teufel, mit dessen Wirken wir halt doch immer wieder rechnen müssen, ist nur noch auf Zusehen am Werk. Und selbst er kann uns nicht trennen von der Liebe Gottes, wenn wir uns nicht von der Liebe Gottes trennen. Selbst dann kann er uns nicht trennen, wenn er uns immer wieder in Versuchung führt. Neben Mose erscheint auch Elias. Er ist der zweite große, große Vertreter des Alten Bundes. Sein Name Eliahu ist Programm. Eliahu bedeutet: Mein Gott ist Jahwe. Er ist der große Kämpfer für den reinen Jahwe-Glauben und auch für die soziale Gerechtigkeit, indem er den König auf sein ungerechtes Verhalten gegenüber dem Weinbergbesitzer Naboth hinweist und die göttliche Strafe gegen den König und dessen Gattin Jezebel ausspricht. Elia ist es aber auch, der, wie bereits erwähnt, auf dem Gottesberg Horeb die eigenartige Gottesbegegnung erlebt, dass eben Gott nicht mit Gewalt und Macht kommt, sondern wie in einem feinen, feinen Säuseln. Jesus, der die Gerechtigkeit immer wieder zum Thema machte, tritt ganz selten energisch auf. Zu erwähnen wären hier sicher die Reinigung des Tempels, dann aber auch die Verfluchung des Feigenbaums und die wiederholten Tadel gegenüber den Pharisäern. Aber in der Predigt Jesu überwiegt die Milde. Eben für die Feinde zu beten, diejenigen zu lieben, die uns hassen. Die Milde gegenüber allen Menschen, die böse sind. Und so kann Jesus wirklich sagen: Ich bin gütig und von Herzen demütig. Wie bereits erwähnt. Jesus ist nicht der zuckersüße Softi. Das stimmt. Aber was noch mehr stimmt: Er ist vor allem nicht der grausame Kriegsherr, der mit Schwert und Feuer die Liebe Gottes den Leuten einhämmern müsste. Kommen wir nun auf Jesus selber zu sprechen. Es heißt da: Er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Es heißt hier bei Markus nur, dass die Kleider ganz hell wurden. Aber bei den anderen Evangelisten wird auch das Gesicht strahlend. Das erinnert natürlich wieder an Moses, der nach der Begegnung mit Gott im Offenbarungszelt jeweils ein strahlendes Gesicht hatte. Es erinnert aber auch an den Auferstehungsleib. Von ihm heißt es zwar nicht, dass er strahlend war, aber halt doch verwandelt und von einer gewissen Herrlichkeit. Seine Autorität bestätigen aber jetzt nicht nur Moses und Elias, sondern auch die Stimme aus der Wolke. Die Wolke erscheint immer wieder dann, wenn es darum geht, die Gegenwart Gottes anzuzeigen. Es nimmt einem nicht Wunder, dass Petrus auf die Idee kommt, die drei bekannten Hütten zu bauen, um den wunderbaren Augenblick einzufangen. Vielleicht schmunzeln wir über diesen Vorschlag, vielleicht rümpfen wir die Nase. Aber wenn wir ein bisschen weiterdenken und uns überlegen, wie haben wir denn wir's? Wir müssen ja auch jeden Augenblick irgendwie einfangen. Nicht mit drei Hütten, aber irgendwie mit unseren Handys und mit unseren Digitalkameras. Und dann posten wir es auf Facebook. Das ist schon fast ein bisschen manisch. Und Facebook ist da nur ein Teil des ganzen Phänomens. Doch nach einigen Jahren werden auch diese Bilddateien schwierig zu lesen sein. Also wahrscheinlich werden in 100 Jahren einige über uns lächeln und vielleicht auch die Nase rümpfen ab der Manie, die wir manchmal an den Tag legen, dass wir das Hinterste und das Letzte auch noch mit einer Foto dokumentieren wollen. Übertragen wir diesen Sachverhalt auf unsere schönen Erlebnisse. Wir können sie nicht einfach in der gleichen Form, wie wir sie erlebt haben, festhalten. Wohl aber unter der Form der Erinnerung. Aber auch die verblasst wie ein altes Foto mit der Zeit, wenn wir sie nicht auffrischen. Das gilt auch für die Erinnerungen an die schönen Erlebnisse mit Gott. Immer wieder erinnern wir uns im Verlauf des Kirchenjahres der großen Heilstaten Gottes. Schön wäre es auch, wenn wir unsere ganz persönlichen Gedenktage hätten und dann auch noch feierten. Taufe, Erstkommunion, Firmung, vielleicht sogar den Tag der Erzbeichte, wenn wir den noch kennen. Auf den so gut gemeinten Vorschlag, drei Hütten zu bauen, reagiert Jesus nicht einmal. Er weiß, dass der so herrliche Augenblick erst dann festgehalten werden kann, wenn wir in seine Herrlichkeit eingetreten sind. Und doch, die Begegnung auf dem Berg der Verklärung blieb im Leben der Apostel nicht ohne Echo. Viele Jahre später schrieb Johannes im Prolog: Wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Ob das eine direkte Anspielung das auf dem Berg der Verklärung erlebte, ist, weiß ich nicht. Eindeutiger ist die Stelle im 2. Petrusbrief. Da heißt es: Wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, verkündeten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen, denn er hörte die Stimme der erhabenen Herrlichkeit, die zu ihm sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden, und ihr tut gut daran, es zu beachten, denn es ist ein Licht, das an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Mit anderen Worten, das auf dem Berg Erlebte schenkt eine Gewissheit in Sachen des Glaubens. Das Erlebte schenkt ein Licht, das scheint, bis das der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen. Das heißt, bis wir selber in diese Herrlichkeit eingehen dürfen. Und somit ist auch die dritte Lesung, also das Evangelium, ein Wort der Ermutigung und schenkt uns Hoffnung. Hoffnung nicht auf eine zahlreiche Nachkommenschaft oder einen großen Besitz. Auch ein Leben ohne Leiden und Kreuz verspricht Jesus nicht. Er selber wird nur durch Leiden und Kreuz zur Auferstehung gelangen. Nein, die Hoffnung, die uns beseelt, ist die Hoffnung auf das ewige Leben, auf die Herrlichkeit in der Gegenwart Gottes. Wenn am Schluss Jesus den drei Zeugen der Ereignisse verbietet, etwas zu erzählen, dann ist nicht gemeint, dass dieses Verbot bis heute gelten soll. Im Gegenteil, wir sind gerufen, unseren Mitmenschen zu erzählen, was uns Hoffnung schenkt, was uns mit Hoffnung erfüllt und schlussendlich auch mit Freude. Aber ganz an Gültigkeit hat dieses Verbot nicht verloren. Warum sollten die Apostel mit Erzählen warten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist? Klar, weil die Leute das nicht begriffen hätten, weil sie Dinge durcheinander gebracht hätten und die Verkündigung der Frohbotschaft dadurch gefährdet worden wäre. Wenn wir also heute von unserer Hoffnung Zeugnis ablegen wollen, dann bitte so, dass die Leute es wenigstens mit gutem Willen nachvollziehen können, was wir da erzählen. Das ist eine Kunst, aber es ist vor allem auch eine Gnade. Es braucht auch hier wieder den Heiligen Geist, der uns die Worte eingeben wird, die hilfreich und nötig sind, um von der Hoffnung zu erzählen, die uns erfüllt.
Ja, ganz herzlichen Dank, Pfarrer Hürlimann, jetzt für Ihre Ausführungen zu den verschiedenen biblischen Texten. Jetzt sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dran. Sie haben die Möglichkeit, noch ein paar Minuten haben wir Zeit in dieser Sendung, sich jetzt mit einzubringen, wenn Sie das ein oder andere Wort vielleicht jetzt auch vom Evangelium noch berührt hat oder auch Fragen aufgekommen sind, nutzen Sie jetzt die Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen unter der 089 517 008 008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland sich beteiligen wollen, 0049 89 517 008 008. Ich greife gleich mal hier das Evangelium auf, Pfarrer Hürlimann. Es wird von der Herrlichkeit gesprochen. Kann man sagen, dass die Sakramente, die wir ja in der katholischen Kirche haben, eigentlich auch sowas uns anbieten, wie die Herrlichkeit Jesu doch auch so ein, ich sag mal nur ein Schimmer weit, zu erfahren, die verborgene Herrlichkeit Jesu, ja, ein Stück weit zu erfahren?
Ja und nein. Vielleicht nicht die Herrlichkeit, denn Herrlichkeit heißt ja Gloria, heißt Glanz. Und das müsste man irgendwo sehen. Aber es gibt immer wieder die Gnade, dass wir das auch spüren dürfen, wenn wir die Sakramente empfangen. Das ist aber wirklich eine Gnade. Wir müssen einfach immer uns wieder klar vor Augen halten. Glauben hat eigentlich zuerst einmal nichts mit Spüren zu tun. Das heißt, es gibt Leute, die spüren das. Sie spüren die Gegenwart Christi in der Eucharistie. Die bekommen ein unglaubliches Befreiungsgefühl nach der Beichte. Oder die merken irgendwie auch, dass der Heilige Geist zu wirken begonnen hat in der Firmung. Aber das muss nicht sein. Also wir müssen hier wirklich auch ein bisschen den blinden Glauben anwenden, den Abraham gehabt hat. Klar, er hat das Wort vernommen, das ist auch schon wieder eine Gnade, dass man das Wort vernimmt. Aber wir wissen von der Kirche, die Sakramente wirken. Die wirken auch, wenn der Spender nicht würdig ist. Entscheidend ist, was ist mit dem Empfänger. Ja, man darf aber wirklich sagen, hier begegnen wir Gott, begegnen wir Jesus Christus, auch mit seiner Gottheit, auf eine unüberbietbare Weise. Sicher auch, wenn wir die Heilige Schrift lesen. Aber ich würde sagen, Sakrament ist noch eine Stufe weiter.
Ja, ich erinnere mich nur an Situationen, wo ich ich selber die Erfahrung gemacht habe, aber auch Personen gesehen habe, die zum Beispiel jetzt gerade in der eucharistischen Anbetung sind oder an der Eucharistiefeier teilgenommen haben oder auch das Sakrament der Versöhnung empfangen haben, die danach einen anderen Gesichtsausdruck haben, befreit, voll Freude, und die sich selber sagen können, das ist ihnen geschenkt worden. Also da ist jetzt nichts selbst gemacht, sondern empfangen.
Das stimmt natürlich, ja, das stimmt. Das kann man immer auch wieder beobachten. Vielleicht kann man es auch an sich selber beobachten, dass man, wenn man sich in diese Gegenwart hineinversetzt, ja, es ist eben auch hier darf man sagen, es ist auch Geschenk des Heiligen Geistes, wenn einem das auch ganz gut gelingt, dass man natürlich anders wird und anders auch scheinen soll. Also das denke ich schon, ja.
Wir nehmen jetzt noch einen Hörer mit in die Sendung. Herr Natterer aus Bleichach, grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Domprof. Einmal eine Frage. Es heißt ja, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und zum anderen, wo die Apostel ja auch Schwierigkeiten hatten, was bedeutet die Auferstehung? Und wenn man so hineinschaut und hört auch Statistiken, wo ja viele gar nicht mehr glauben, dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt und so weiter, dass ein Tod alles aus ist. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen?
Gut, Glaube ist eben eine Gnade. Was natürlich tragisch ist, und Gott sei es geklagt, dass halt doch auch immer wieder gescheite Leute oder sagen wir als Leute, die gescheit gelten, eben genau das Gegenteil behaupten, was von dem, was Jesus Christus gesagt hat. Beziehungsweise, was ich auch manchmal denke, ist, dass unsere Theologie ein Stück weit ein bisschen hinderlich ist. Das heißt, je nach Theologie halt, man erklärt es dann so kompliziert, dass der einfache Mann, die einfache Frau überhaupt nicht mehr draus kommt. Und dann heißt es ja, das ist überhaupt nichts mehr los und so. Also, es ist dann wirklich sinnvoll, sich wieder einmal an den heiligen Franz zu erinnern, der gesagt hat, ich will die Heilige Schrift lesen ohne Glossa, das heißt ohne jetzt Randbemerkung, sondern einfach die Heilige Schrift lesen, so wie es da steht. Natürlich ist immer das Risiko, dass man gewisse Dinge falsch versteht, aber ich denke mir, wenn man mit einem lauteren Herzen dran geht, dann wird einem schon die Gnade geschenkt, dass man vielleicht nicht alles, aber sehr viel auch schon fast auf Anhieb besitzt und auch umsetzen kann fürs Leben. Es ist eine große Tragik natürlich, dass man versucht, immer wieder den Glauben so zu erklären, dass auch Ungläubige es verstehen können. Man muss es einfach sagen, das eine ist der Glaube, das Vertrauen, das andere ist das Verständnis für den Glaubensinhalt. Das sind ja auch verschiedene Gaben des Heiligen Geistes. Es wird vergessen, dass man oft vergessen, dass es einfach auch den Heiligen Geist braucht. Und wir hindern den Heiligen Geist natürlich auf der einen Seite durch unsere Sünden, das muss man auch zugeben, und auf der anderen Seite durch ein Denken, das eigentlich gar keinen Platz mehr gibt für das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist ja eine Tatsache, der man immer wieder begegnet. Und was kann man tun? Man kann einfach versuchen, wirklich als glaubwürdiger Zeuge, Zeugnis abzulegen. Das heißt, wenn ich an das ewige Leben glaube und mich dann selber an das Materielle klammere, also das heißt nicht, dass wir jetzt alles weggeben sollen, aber wenn wir uns dann klammern an gewisse Dinge, dann ist das unglaubwürdig. Das muss man sich schon auch immer wieder fragen, wie sieht es eigentlich aus? Ja.
Gut. Danke Ihnen für Ihre Antwort, Pfarrer Hürlimann. Herr Natterer, Ihnen alles Gute nach Bleichach und danke für Ihre Beteiligung. Die Sendung geht jetzt zu Ende. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Pfarrer Hürlimann, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, dass Sie uns gemeinsam jetzt vorbereitet haben mit den Texten auf den kommenden zweiten Fastensonntag. Und wie immer haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit, die Sendung noch einmal nachzuhören, entweder in unserem Nachtprogramm morgen früh um 5 Uhr oder Sie können sich auch gerne eine CD bestellen. Dann rufen Sie ab Montag wieder unseren CD-Dienst an unter der 08328 921 120 Auch auf unserem Podcast-Angebot wird die Sendung für Sie zum Downloaden sein unter horeb.org. Pfarrer Hürlimann, darf ich Sie jetzt zum Abschluss der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen, um ein kurzes Abschlussgebet für uns bitten, dass einfach auch die Texte, die wir gehört haben, Frucht bringen können in unserem Leben, dass wir somit auch Zeugen sein können in dieser Welt.
Herr Jesus Christus, vor den Augen von Petrus, Johannes und Jakobus, Söhnen des Zebedäus, bist du in ein Licht hineingeraten, das Licht vom Tabor. Deine Kleider wurden ganz weiß. Es ist ein wunderbares Zeichen und ein schöner Hinweis auf das, was geschehen sollte mit dir in der Auferstehung, der Himmelfahrt, aber auch was geschehen sollte, soll, ja, in Zukunft geschehen soll mit uns selber, dass auch wir die Herrlichkeit hinein dürfen. Wir bitten dich jetzt, hilf uns, schenke uns eine verstärkte Hoffnung auf das ewige Leben. Hilf uns, alles zu meiden, was dieser Hoffnung widerspricht. Befreie uns vor dem allzu großen Drang, uns in die Mitte zu stellen. Befreie uns vor dem großen Hang nach dem Materiellen. Hilf uns, immer wieder Abschied zu nehmen von Dingen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Und so wirklich Zeugen zu sein für das, was kommen soll. Darum bitten wir dich, der du lebst, in der Herrlichkeit, mit Gott dem Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Amen.
Und so segne und behüte euch auf die Fürsprache unseres Vaters Abraham, der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des keuschen Bräutigams des Heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, Gott der Allmächtige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ganz liebe Grüße in die Schweiz. Ich danke Ihnen, liebe Hörer, dass Sie mit dabei waren in dieser Sendung. Einen gesegneten Tag, auch einen gesegneten Sonntag. Behüt Sie Gott, machen Sie es gut. Ihre Claudia Silberhorn.